Miss Monroe, it's time.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 119, heute mit Sonja Hartl.
Hallo.
Und dem neuen Film Blonde von Andrew Dominik, der seit Ende September auf Netflix zu sehen ist. Ich bin Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Sonja, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über diesen doch sehr kontrovers diskutierten Film zu sprechen.
Ja, allerdings. Ich freue mich auch total, dass ich darüber reden kann, weil ich glaube, ich kann das viel einfacher in Worte fassen, als ich das jemals hätte in Textform gießen können, wie ich zu dem Film stehe.
Ja, spannend. Du warst schon in unserem ersten Alfred Hitchcock-Special zu Gast, aber ich stelle dich vielleicht trotzdem noch mal so ganz kurz vor. Du bist freie Journalistin, vor allem für die Themen Literatur und Film, unter anderem für Deutschlandfunk Kultur, wo du Jurymitglied für die Krimi-Bestenliste bist, für Kinozeit.de, für den WDR und für viele andere. Außerdem betreibst du einen Blog namens Zeilenkino und den Podcast Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction. Was gäb's da noch zu ergänzen?
Du hast eigentlich alles gesagt, was es über mich zu sagen gibt, fürchte ich.
Du meinst, das wäre jetzt auch der Inhalt eines Biopics über dich, diese Station?
Oh Gott, nee. Erstens hoffe ich, dass niemals jemand über mich einen Biopic drehen würde oder also es einen Grund dafür gäbe. Und dann hoffe ich schon, dass es mehr gibt als Arbeit, was man über mich sagen könnte.
Wobei ich doch das Gefühl habe, Arbeit ist ja schon spannend an Menschen, oder? An so großen Persönlichkeiten ist das ja eigentlich das, was sie ausmacht. Also wenn man über Stephen Hawking erzählt, dann sollte man wahrscheinlich schon eher was über seine Arbeit sagen, als nur über seine Liebesbeziehung. Das wäre so mein Eindruck.
Das stimmt natürlich und es ist ja auch gibt ja auch einen Grund, warum dieses und was machst du so eine beliebte Party Smalltalk Frage ist, aber ich finde man muss auch immer so ein bisschen darauf achten, dass man nicht alles auf die Arbeit reduziert, wobei man natürlich auch nicht alles auf das Privatleben reduzieren sollte. Es sollte irgendwie so eine gute Mischung sein.
Ja, die haben ja auch oft sehr viel miteinander zu tun, wie wir gleich in unserem heutigen Film sehen werden. Da geht's um Marilyn Monroe. Und ich hatte mir zum Anfang eine Frage für dich überlegt, weil die schien mir auch irgendwie bedeutsam für diesen Film und was er erzählt. Weil ich würde gerne wissen, was bedeutet Marilyn Monroe für dich? Also was verbindest du mit ihr als Schauspielerin, als Ikone und so weiter für all diese Begriffe, die es für sie vielleicht gibt?
Ja, es war, ist schon eine derjenigen Schauspielerinnen, die ich wirklich ganz früh kannte. Schon als Kind wusste ich, wer sie war. Und ich hatte auch als Teenagerin so ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr in meinem Zimmer tatsächlich hängen. Und ich war da irgendwie fasziniert von ihrer Geschichte und auch von ihren Filmen. Denn irgendwann kam dann auch mein Interesse für das klassische Hollywood dazu. Und da ist sie ja auch sehr wichtig. Und glücklicherweise hat sich das mittlerweile ein bisschen ausdifferenziert. Und ich finde weiterhin diese verschiedenen Schichten in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Inszenierung so total interessant. Also es gibt ja diesen Mythos Marilyn Monroe, aber es gibt so viel mehr, was mit ihr zusammenhängt. Und das wiederum sagt so viel aus über nicht nur die US-amerikanische Gesellschaft, sondern auch über die weltweite Popkultur. Und deswegen glaube ich auch, ist sie weiterhin die Ikone, die sie ja damals war, aber auch immer noch ist. Ich glaube, das hat sich nicht gelegt, diese Faszination für sie. Also bei mir sicherlich auch nicht.
Absolut. Ich hatte das Gefühl, und das klang jetzt auch gerade bei dir schon so ein bisschen an, sie ist eine von diesen Schauspielerinnen, die man als Bild wahrnimmt, lange bevor man eigentlich einen Film mit ihr sieht. Und ich könnte das jetzt nicht genau in Zahlen festlegen, aber tendenziell hätte ich jetzt gedacht, wahrscheinlich verkauft man irgendwie mehr Poster und T-Shirts und Postkarten mit ihr als DVDs und Blu-rays, oder? Also ich habe sie in den letzten Jahren viel wahrgenommen als Quelle von inspirierenden Zitaten für so Instagram-Kacheln und Poster. Und ich fand das ganz spannend, wenn man so Marilyn Monroe Inspirational Quotes sucht, dann findet man auch sofort endlose Listicles. 50 Marilyn Monroe Quotes about Beauty, Women and Work bei Parade.com oder 27 Best Marilyn Monroe Quotes on Love and Life at GoodHousekeeping.com. Also sie scheint wirklich irgendwie das Symbol scheint die Schauspielerin auch zu überstrahlen in Teilen. Und ich glaube, davon erzählt ja auch dieser Film. Denn worum geht's heute? Um Andrew Dominik, der hat einen neuen Film gedreht. Andrew Dominik ist ein australischer Filmemacher, der vor allem bekannt ist für seinen Schattenwestern The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford und zuletzt 2012 den Kriminalfilm Killing Them Softly mit Brad Pitt. Und jetzt hat er Joyce Carol Oates in der deutschen Fassung 1000 Seiten lang Roman Blond adaptiert, der eine Version der Geschichte von Marilyn Monroe bzw. Norma Jean Mortensen erzählt. Nach einem Prolog beginnt der Roman mit diesen Zeilen. Dieser Film, den ich schon mein ganzes Leben lang sehe, nur nie ganz. Dieser Film ist mein Leben, könnte sie fast sagen. Und genau dieser Film ist jetzt scheinbar auf Netflix erschienen und sammelt über eine Laufzeit von 167 Minuten düstere Impressionen aus dem Leben seiner Hauptfigur, von einer traumatischen Kindheit über schwierige Beziehungen und Ehen bis hin zu ihrem Tod. Die Collage aus Albtraumsequenzen, belebten Fotografien und inneren Konflikten hat wenig zu tun mit einer klassischen Filmbiografie. Ana de Armas verkörpert Marilyn, die unter der Gewalt des patriarchalen Hollywoods, der gierigen Medienmaschinerie und ihrer Substanzabhängigkeit und ihrer schwindenden geistigen Gesundheit leidet. In den USA machte der Film auch durch ein überraschendes NC-17-Rating für Sexual Content von sich reden. Die dort sehr umfassende Medienreaktion reicht von Boykottaufrufen bis Hymnen, wobei in meiner Wahrnehmung die Verdammung eigentlich überwiegt, die Empörung, die massiv vorgetragene Kritik. Ich möchte aber vielleicht so ein bisschen außerhalb des Films anfangen, das hat sich ja vorhin schon so angedeutet, und zwar bei so einer kleinen Anekdote. Und zwar hat Ana de Armas in einem Interview mit dem Kulturmagazin Another erzählt, sie hätte mit der Crew des Films Marilyn Monroes Grab besucht und um Erlaubnis für den Dreh gefragt. Und sie erzählte dann auch in anderen Interviews, und ich glaube aber auch in dem, sie hätte auch den Geist von Marilyn Monroe mehrfach gespürt während den Aufnahmen. Und ich fand das ganz spannend. Was glaubst du denn, was erzählt uns ein solches Ritual über unser heutiges Verhältnis zur Fiktion? Also Nachfragen bei einem Toten, ob man das darf?
Also es hat ja vielleicht Ana de Armas geholfen, sich permanent daran zu erinnern, dass es hier ja schon um einen Menschen geht, der tatsächlich einmal gelebt hat und der auch oft genug falsch repräsentiert wurde und missverstanden wurde. Persönlich glaube ich nicht daran, dass Tote uns Erlaubnis erteilen können, sondern dass die Verantwortung für einen guten Umgang mit ihnen schon bei uns liegt und dann vielleicht Empathie auch der bessere Schlüssel wäre. Aber ich finde, das verweist schon so auf dieses wirklich schwierige Verhältnis zwischen Fiktion und Fakt oder von mir aus Fiktion und Biografie, das man auch bei diesem Film findet. Und was ich an dieser Interviewaussage von Ana de Armas interessant finde, die kannte ich vorher nicht, ist, dass ja Andrew Dominik wiederum genau das Gegenteil sagt und sagt immer wieder in Interviews, der Film ist eine Fiktion und geh mir weg mit Marilyn Monroe. Also etwas falsch zusammengefasst. Und da finde ich, ist ja so ein interessantes Missverhältnis irgendwie.
Ja, auch so eine Gleichzeitigkeit, oder? Man hat das Gefühl, gerade in der öffentlichen Diskussion, dieser Film soll gleichzeitig ein präzises Biopic und ebenso eine abstrakte Erforschung eines Phänomens, einer Idee sein. Der Film heißt ja jetzt auch nicht Marilyn Monroe, sondern Blonde, wie dieser Joyce Carol Oates Roman, der auch schon den Gedanken hat, Marilyn Monroe zu lesen als Emblem für das 21. Jahrhundert, für das 20. Jahrhundert, Verzeihung, sie lebt ja nun nicht mehr in diesem Jahrhundert. Und auch das wurde ja schon sehr gemischt aufgefasst, als der Roman im Jahr 2000 erschienen ist. Da gibt es, glaube ich, große Anhänger und auch sehr viel Verdammung. Da gab es auch Filmpreise, ich glaube, Literaturpreise, ich glaube, das wird jetzt diesem Film nicht passieren. Aber ja, da war die Reaktion auch schon sehr gemischt. Aber lass uns doch mal vielleicht in den Film einsteigen und vielleicht schildere ich dir erstmal so ein bisschen ganz grob meine Erfahrung am Anfang. Denn ich fand den Film anfangs total visuell eindrucksvoll, beeindruckend und habe mich inhaltlich aber dann doch sehr geärgert anfangs. Also da waren wahnsinnig viel vermeintlich clevere Ideen, wie Monroe, die mit einer Klinge am Hals am Set steht und dann ruft jemand Cut und man hat natürlich sofort diese Assoziation zwischen dem, was gedreht wird und dem Wort und auch diese permanente Betonung von bestimmten Phänomenen, den Daddy-Issues, die da sehr stark wiedergekäut werden, wie viele andere Motive auch. Immer wieder tauchen dann Babys in Schubladen auf. Erstmal ganz grob, wie ging es dir denn mit dem Film? Wie war deine Erfahrung?
Also ich habe den natürlich nicht völlig unvorbereitet gesehen, weil ich kenne zum einen den Roman von Joyce Carol Oates, habe den auch, glaube ich, erst vor einem Jahr oder vor 2 Jahren gelesen.
Er wurde auf Deutsch übersetzt, richtig? Das war wahrscheinlich der Anlass.
Genau, der wurde nochmal neu herausgegeben vom Echo Verlag. Und deswegen, da habe ich den gelesen, ich habe den auch besprochen. Und ich habe aber natürlich, als jetzt der Film lief in Venedig und ganz viele Kritiken auch irgendwie mitbekommen. Ich habe sie nicht alle gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, aber ich habe natürlich den Tenor und diese vielen Diskussionen mitbekommen. Das heißt, ich hatte schon so eine gewisse, ja, ich war so nicht vorbereitet, würde ich nicht sagen, aber ich bin jetzt nicht so wie die Kollegen und Kolleginnen in Venedig in diesen Film reingegangen und wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und ich war dann tatsächlich am Anfang ist eins der ersten Bilder von, die wir sehen von Marilyn, ist tatsächlich nicht von ihr, sondern von ihrem Hintern. Also wie sie da auf diesem Lüftungsschacht steht und ihr Kleid hochgeht und man sieht die Fotografen im Hintergrund, die sie gerade fotografieren, aber die Kamera, unsere Kamera von unserem Film bleibt halt auf ihrem Hintern. Und da war mein erster Gedanke so, na super, jetzt weiß ich aber, was mich hier erwarten wird.
Also eine Variation des berühmten Shots aus Das verflixte siebte Jahr von Billy Wilder, richtig?
Ja. Genau. Also die Referenz auf den Film erkennt man natürlich sofort, aber diese Entscheidung dann auf ihren Hintern sich zu fokussieren, da dachte ich dann so, oh mein Gott, wenn das jetzt hier fast 3 Stunden so weitergeht, dann schaffe ich das nicht. Tatsächlich hat dieser Film es aber geschafft, mich so wirklich reinzuziehen in diese Leidensgeschichte, die Andrew Dominik da erzählt. Ich finde schon, dass das teilweise ja wirklich sehr, zumindest technisch beeindruckende auch Bilder sind und Montagen. Und er arbeitet ja so ja ganz viel mit Vorblenden und Rückblenden und Schwarz-Weiß und Farbe und verschiedene Formate. Und ich habe mich da wirklich von diesem Film in diesen Sog reinziehen lassen, mich aber die ganze Zeit dabei auch so ein bisschen schmutzig gefühlt, weil ich das Gefühl habe, ich werde hier zu einer Komplizin in diesem ja Suhlen in dem Leid der Hauptfigur des Films. Aber ich war irgendwie, das ist bestimmt so mein Umgang mit dem Film, dass ich irgendwie schon sehe, was rein filmisch betrachtet oder rein technisch betrachtet an diesem Film gelungen ist. Ich aber auf der anderen Seite mit der Geschichte, die er erzählt und auch wie er sie erzählt, ganz große Probleme habe.
Ich muss ja sagen, nach so einer anfänglichen Irritation mit dem Film, die vielleicht auch mit deinem Ekel so ein bisschen vergleichbar ist, hatte ich schon das Gefühl, da was Interessantes zu sehen. Denn für mich ist das im Kern ein Film über die Illusion, durch öffentliche Bilder zu verstehen. Also ein Film so wieder die falsche Nähe, die manche Medien erschaffen. Du beschreibst diese formalen Mittel, den Wechsel zum Beispiel zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Und am Anfang habe ich mich die ganze Zeit gefragt, korrespondiert das mit irgendwas Inhaltlichem? Also korrespondiert das zum Beispiel mit dieser Spaltung zwischen Norma und Marilyn, die in den Dialogen die ganze Zeit behauptet wird? Oder korrespondiert das irgendwie mit einer vergleichbaren Spaltung zwischen Film und Wirklichkeit, zwischen öffentlichem Bild und biografischem? Und man merkt, finde ich, nach einer Weile, beides passt eigentlich gar nicht. Und vor allem wären ja eigentlich auch beide Trennungen schon Teil des vermittelten Bildes. Also ich glaube, dass der Versuch, das aufzudröseln, irgendwie zum Scheitern verurteilt ist, weil das in Hollywood halt immer auf die eine oder andere Weise zusammengehört. Und all diese Erklärungsmodelle für das Leiden, für ihre Erfahrung, für ihre Suche, also zum Beispiel diese Suche nach Vaterfiguren oder so, die schienen mir so grotesk, die schienen mir eigentlich auch über weite Zeit so die Abbildung von Vorstellungen über Marilyn, als wäre hier verkörpert worden, was so frei in der Luft liegt an Ideen und Überzeugungen. Und ich glaube, meine positive Lesart des Films wäre jetzt zu sagen, das ist ein Film gegen die Vereinnahmung von Marilyn für bestimmte Ideen, für bestimmte Vorstellungen, sowohl von einer Seite, die sie als, sagen wir, strahlende Heldin als Poster-Quote irgendwie da haben möchte. Vielleicht auch ein Teil der Leute, die jetzt diesen Film sehr zornig angehen, weil er eben sie, wie du schon beschreibst, eher über ihr Leid definiert, als auch über die, die sie halt als, also es gab zum Beispiel sehr niederträchtige Kritiken, wie bei zum Beispiel Breitbart oder so diesem seltsamen amerikanischen Rechtmagazin, wo dann beschrieben würde, sie wäre ja so eine kalkulierende Karrieristin gewesen und aller Missbrauch, der ihr passiert wäre, wäre ja eigentlich rein transaktionell und wäre ja eigene Entscheidung gewesen. Und ich habe das Gefühl, der Film versucht vor allen Dingen zu erzählen, nein, wir können sie durch die Sachen, die wir im öffentlichen Leben herumschweben haben, durch die Bilder von ihr eigentlich nicht verstehen, sondern sie muss so seltsam fragmentiert bleiben. Dieser Film ist ja wahnsinnig sprunghaft, unscharf, neblig, chaotisch. Und ich habe das Gefühl, das addiert sich dann auf zu seiner Tirade gegen die Illusion des Verstehens. Und ein letzter Punkt, bevor ich dann deine Version des Ganzen mir gerne anhöre, ist, ich musste viel an dieses schreckliche Amber Heard und Johnny Depp Trial denken. Und über dieses Gefühl, dass ich bei dem, was ich da in den sozialen Medien gesehen habe, diesem seltsamen Panoptikon, das sich da gerade um sie gebildet hat, diese endlosen YouTube- und Twitch-Aufnahmen, da habe ich auch gedacht, ein großer Teil der Grausamkeit liegt auch darin, dass hier plötzlich Menschen denken, jemand anderes völlig zu verstehen durch das öffentliche Bild, das er absondert. Sie wurde dann psychologisiert, sie wurde bis in ihre letzte körperliche und so Gesichtsgeste in Mimik irgendwie hineingedeutet. Und das schien mir eine große Grausamkeit. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der versucht, bei allem, was er an Erklärungsmustern anbietet, doch letztlich zu erzählen, nein, wir können sie nicht verstehen. Hier sind Impressionen, hier sind freifliegende Bilder und wir bilden uns sowieso jeder unser Bild von ihr.
Also du bist gegenüber dem Film sehr viel freundlicher als ich. Ich würde.
Das ist sicher eine großzügige Interpretation, das bin ich sofort bereit zuzugeben.
Weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass dieser Film kaum ein Interesse an der Figur oder an der Persönlichkeit oder selbst an diesem Image Marilyn Monroe hat. Und das ist auch ein Punkt, der mich wirklich sehr enttäuscht hat. Was du über die Fragmentierung gesagt hast, ja, das ist auf der inszenatorischen Ebene sicherlich vorhanden, aber auch alleine, dass Norma Jean hier vorkommt im Vergleich zu Marilyn, das fand ich schon sehr, sehr untergeordnet. Und das liegt aber vielleicht auch tatsächlich ein bisschen daran, dass ich den Roman kenne, weil in diesem Roman gibt es ja, und er ist auch ein Roman, er ist keine Biografie von Marilyn Monroe, das ist nochmal wichtig zu betonen. Und in diesem Roman hat man gewissermaßen drei Personen, wenn man so möchte. Man hat Marilyn Monroe als die Pin-Up-Ikone, die immer in zu engen Kleidern unterwegs ist und mit Babystimme spricht, die sich einfältig und naiv gibt und die von allen begehrt ist. Und dann gibt es eben Norma Jean Baker, dieses junge Mädchen oder die junge Frau, die gemocht werden will, die ihren Vater sucht. Und dazu gibt es eben noch diese blonde Darstellerin, deswegen heißt das Buch ja auch Blond und wie der Film jetzt auch heißt. Und das steht eben für dieses weiße Schönheitsideal, also für die schöne blonde Frau. Und wenn du blond bist, dann musst du sauber sein, dann musst du ordentlich sein, du musst unschuldig sein und auch irgendwie jungfräulich sein, aber natürlich trotzdem auch so ein bisschen verführerisch. Und das ist so ein unerreichbares Ideal. Und in diesem Dreieck sozusagen befindet sich nun ja, Marilyn Monroe, / Norma Jean Baker, / die Blonde. Und Joyce Carol Oates führt so ein bisschen vor, was das für Folgen hat, wenn man so innerhalb dieses Dreiecks lebt und zu wie viel Selbsthass das führt, zu wie viel Scham, zu wie viel Zwang. Und sie fordert aber nun auch irgendwie Anerkennung, Mitgefühl und Respekt ein. Und Andrew Dominik macht das nicht. Der hat eine Idee für mich und das ist, Marilyn Monroe hat gelitten. Und deswegen zeigt er dieses Leiden immer und immer und immer wieder. Und das ist mir persönlich zu kurz. Ich glaube aber, das, was du gesagt hast mit der Parallele zu Amber Heard, das ist da der gleiche, also ein ähnlich gelagerter Fall. Da haben wir halt auch eine blonde Frau und sie wagt es nun einem sehr ikonischen oder sehr ideologisierten einem Schauspieleridol sexualisierte Gewalt und häusliche Gewalt vorzuwerfen. Und sie muss sich nun auch an irgendwelchen Idealmustern messen lassen. Also wie muss ein Opfer von häuslicher Gewalt aussehen? Wie darf die sich benehmen? Wie darf die gucken? Darf die geschminkt sein oder nicht? Ich fand diesen Prozess wirklich absurd. Also ich glaube schon, dass dieses Problem, was in dem Roman von Oates sehr deutlich ist, und das macht ihn auch, obwohl er im 20. Jahrhundert spielt, irgendwie für ein zu einem Buch im 21. Jahrhundert. Ich glaube, wir haben immer noch ähnliche Probleme, die man an diesem Leben sehen kann von Marilyn Monroe. Mhm. Aber ich sehe das in dem Film überhaupt nicht.
Was ich mich halt gefragt habe, diese Trennung, die du jetzt gerade beschreibst, wird ja auch in vielen Kritiken noch mal so ein bisschen eingefordert. Also ein Schutz von Norma Jean, Jean, und vielleicht so ein bisschen auch ein Schutz irgendwie, aber vor Marilyn Monroe. Und ich habe mich gefragt, ist denn nicht für den modernen Star, für die Starfigur, wie sie im 20. Jahrhundert endgültig entsteht, ist diese Trennung nicht ein Teil des Mythos? Also ist das nicht auch schon eine Form von Verklärung? Denn all Filmbiografien über große Stars erzählen ja eigentlich immer genau davon, oder? Sie erzählen oft davon, dass hier eine schillernde Figur auf der Bühne steht, die bestimmten Ansprüchen genügen muss, und dass im Kontrast dazu eine andere Figur dahinter ist, irgendwie eine Privatperson. Und alles, was wir medial haben, ist ja auch immer die Sehnsucht, diese Privatperson aufzudecken. Also was versucht denn ein Paparazzo? Er versucht uns ja irgendwie zu zeigen, guckt mal, hier auch in seiner Freizeit ist dieser Superstar plötzlich doch auf einmal hier Spaghetti-Eis oder so. Oder er ist irgendwie eigentlich, hier, guck mal, da trägt er ganz normale Mode und er ist auch irgendwie doch unspektakulärer und entspricht vielleicht gar nicht eurem Ideal. Und guck mal, hier, diese Schauspielerin hat jetzt irgendwie da 5 Kilo zugenommen. Ist das nicht ein großer Skandal? Und ich frage mich, ist das nicht ein Teil des Star-Mythos heute so zu erzählen? Und ist es nicht vielleicht fast cleverer, das nicht allzu stark eben nochmal hervorzuheben, dieses Dreieck, sondern sich eher ins Impressionistische, ins Nichtwissen zu flüchten? Weil ich dachte irgendwie, also wie rettet man sie oder wie hilft man ihr, wenn man stärker dieses Dreieck, dieses Triumvirat, das du beschrieben hast, so betont und visuell darstellt? Was passiert dann?
Also ich glaube zum einen, dass dieser Mythos unbedingt ein ganz wesentlicher Teil von dem Star-Bild ist. Und ich glaube auch, dass diese Trennung, was du gerade gesagt hast, zwischen dem, ich sag jetzt mal, der Star-Persona und dieser privaten Persona, dass das gerade für den Mythos Monroe wirklich konstitutiv ist. Es wäre, ihre ganze Geschichte wäre weniger faszinierend, wenn sie nicht zu früh gestorben wäre, wenn wir nicht wüssten, dass sie schmerzmittelabhängig gewesen ist, dass sie misshandelt wurde und, dann würden wir uns auch, glaube ich, für die Schauspielerin Marilyn Monroe und was sie verkörpert hat, weniger interessieren. Und alleine schon dieses Bestreben, der wahren Persönlichkeit nahe zu kommen, ist ja schon Wahnwitz, weil kein Biopic, keine Biografie, niemand kann das, außer vielleicht Psychologen, und selbst da weiß man es ja nicht genau. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Und deswegen kann man natürlich auch sagen, man kümmert sich überhaupt nicht darum. Aber wenn man es macht, so wie es Oates in dem Buch gemacht hat, dann kann man halt was über diese Figur und über diesen Mythos und über diesen Star hinaus erzählen. Dann kann man nämlich schauen auf, wie funktioniert die Filmindustrie, wie funktioniert eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit, was sagen uns diese Projektionen, und zwar sowohl auf den Star als auch auf die vermeintliche Privatperson über diese spezifische Zeit, und was können die uns vielleicht auch noch heute sagen? Weil wir können natürlich jemandem, der irgendwann mal gelebt hat, sowieso heute überhaupt nicht mehr helfen. Das Einzige, was wir machen können, ist vielleicht es versuchen zu verstehen, wie sie zu dem wurde oder wie sie war. Aber man muss sich schon dieser Grenzen dieses Verstehens immer wieder bewusst werden. Und ich glaube, viele dieser Reaktionen jetzt auf den Film, daran kann man auch ablesen, dass es jetzt ja auch mit Marilyn Monroe seit vielen Jahren so einen Versuch gibt, sie zu rehabilitieren, also zu zeigen, das
und
war eine tolle
feministische Ikone aus ihr zu machen, oder?
Genau.
Das scheint mir auch ein Ziel zu sein.
Ja, genau. Und halt auch vor allem zu zeigen, sie war eine gute Schauspielerin, sie war gesellschaftlich und sozial engagiert und sowas alles, und das diesem Bild hinzuzufügen, was ja auch ein wichtiges Unterfangen ist, zu sagen, hier, wir haben ein absolutes Sexsymbol des 20. Jahrhunderts, aber die ist halt trotzdem nicht dumm, weil sie hat ja in manchen Filmen diesem ja diesem Mythos des dummen Blondchens auch durchaus Vorschub geleistet, aber sie war so persönlich nicht. Und das ist alles auch wichtig, aber man darf auch bei all diesen Bestrebungen nicht vergessen, niemand von uns kannte sie oder kennt sie und wird ihr auch jemals nahe kommen.
Dumm wird sie in diesem Film, finde ich, aber auch schon mal nicht dargestellt, oder? Also ich meine, sie hat doch relativ eindrückliche Szenen, in denen sie zum Beispiel Arthur Miller, den großen Autoren, dann überrascht, indem sie irgendwie sofort eigentlich viel mehr weiß über die Figuren, als er von ihr erwartet. Und sie hat dann auch noch ein Verständnis für Literatur. Auch seine Freunde werden dann später sagen, oh, sie ist so belesen. Und vor allen Dingen sehen wir sie als methodische Schauspielerin. Wir haben nicht ihre erste Schauspiellehrerin, wie heißt sie, Natascha Littes, glaube ich, in diesem Film. Aber wir haben bei ihr immer diese große Ambition im Schauspiel. Wir sehen zum Beispiel, wie ganz nach Logik der Method Erfahrungen ihrer eigenen Lebenswirklichkeit in diese Filme eindringen. Also wir sehen zum Beispiel, wie die Gesten ihrer Mutter, die irgendwie im in einer Anstalt gelandet ist, dann übertragen werden in diese Horrorfilm, in diese Thriller-Situation. Und mir schien der Film schon bemüht zu sein, das immer wieder hervorzuheben. Würdest du sagen, das hätte mehr gebraucht? Oder wird nicht jeder, der weiß, was sie getan hat, also der zum Beispiel irgendwie Biografien über sie gelesen hat, oder zuletzt gab es ja auch, ich glaube 2017 bei You Must Remember This, dieser Podcast-Reihe von Katrina Longworth in der Reihe Dead Blondes, die Folgen 97, 98, 99, 100 Episoden über sie, trägt man das nicht, wenn man das weiß, heran? Also kann man dem Film da fehlende Aufklärungsarbeit vorwerfen?
Ich finde nicht, dass man dem Film unbedingt fehlende Aufklärungsarbeit vorwerfen kann, aber gerade was ihr schauspielerisches, also, oder bevor ich das sage, noch einen Punkt. Ich finde auch nicht, dass er sie als dumm zeichnet, sondern da wird schon auch klar, das ist Teil des öffentlichen Bildes und sie fällt im Privatleben dann offensichtlich teilweise in diese Rolle zurück, also insbesondere in ihrem Verhalten gegenüber ihren Ehemännern. Da zieht sie selbst sich darauf zurück, aber man erkennt in dem Moment, das ist so eine Art Coping-Mechanism, wenn man so möchte. Also da versucht sie, sich aus einer Situation zu ziehen.
Das ist so ein Rückfall ins Kindchenschema, oder? Das ist ja wirklich so fast freudianisch hier irgendwie.
Genau, und dass sie all ihre Liebhaber Daddy nennt, das ist, finde ich ja persönlich unfassbar gruselig. Total. Aber es ist, also das untermalt natürlich auch nochmal diese Daddy-Issues, die ja in diesem Film der Grund für alles sind. Was das Zeigen als Schauspielerin angeht, es klingt immer mal wieder so an, dass sie auch eine gute Schauspielerin ist, aber da fand ich es unglaublich schade, dass gerade, wenn sie Arthur Miller kennenlernt, wir sehen, wie sie da sitzt und alle so ein bisschen bei dieser Probe für ein Theaterstück irritiert sind, dass hier dieser Hollywood-Star sitzt, und dann setzt sie an und der Film schnitt, genau, und dann sehen wir nur die Reaktion auf sie. Und das ist für mich so ein Punkt, das ist tatsächlich für mich eine verpasste Chance, weil da hätte man im Film tatsächlich ganz viel über Schauspielerei auch zeigen können, auch über diese Unterschiede zwischen Film und Theater, die ja hinterher auch nochmal angesprochen werden. Wir haben all das im Dialog, aber halt ganz selten nur im Bild oder fast nie im Bild. Und das finde ich tatsächlich schade. Wobei ich tatsächlich ihre Interaktion mit Arthur Miller und wie das gezeigt wird, wie auch das Verhältnis von den beiden gezeigt wird, das habe ich schon als gut empfunden. Vielleicht auch, weil es fast die einzige Sequenzen in diesem Film sind, wo es ihr mal ein bisschen gut geht. Mhm.
Wobei auch das eher ein Bild von Glück ist, oder? Also ich finde, da wird es dann wirklich so fast ein bisschen kitschig. Man stellt in Teil wie so oft Fotografien nach, also dieses berühmte Bild mit den Rosen am Zaun mit ihm. Und das wird dann so, ich habe das Gefühl, alle Einstellungen bei Andrew Dominik in diesem Film haben immer so den semantischen Gehalt von einem Foto, von einer Fotografie. Also es sind oft so Tableau vivants. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Teil dieser Abstraktion des Films. Aber ich möchte zu diesem Unterschied zwischen den verschiedenen Schauspielformen kommen. Wie du schon sagtest, das ist im Buch deutlich umfangreicher eigentlich enthalten. Also da wird ja wirklich das auch so als theoretisches Konzept so ein bisschen aufgegriffen. Und hier lässt sich das reduzieren auf eine Szene, wo sie darüber redet, ja, im Film, da wird man so zerschnitten, cut, Schnitte wirklich so als Einschnitt in die eigene Erfahrungswelt. Und das macht dieser Film dann auch. Und er geht ja sogar noch weiter und sagt uns, ob das hier eine Filmbiografie ist oder nicht, Das Bild von Ana de Armas als Schauspielerin, als Marilyn Monroe, wird in Teilen ihr zukünftiges Bild mitgestalten. Das ist auch eine Wirkung, eine Folge einfach dieser Form Biopic. Ob das wirklich eins ist, darüber kann man vielleicht gleich noch sprechen. Mhm. Denn hier werden ja tatsächlich Deepfakes vorgenommen. Also in einigen der Kinosequenzen, in denen wir zum Beispiel den Film Niagara, den Thriller sehen, ist dann ihr Gesicht durch das von Ana de Armas ersetzt. Also es geht hier, glaube ich, auch sehr stark um diese beiden Kritikpunkte. Oder dass ihr Schauspiel oft so seltsam zerhackt wird und dass das Bild der neuen Schauspielerin, die jetzt spielt, sie ersetzt. Weil man könnte natürlich auch in Frage stellen, inwieweit kann denn das Schauspiel von Ana de Armas erzählen, dass Marilyn Monroe eine gute Schauspielerin war? Also ich finde das ja eine spannende Frage.
Ja, das stimmt natürlich. Also was jetzt auch in vielen Kritiken zu Ana de Armas hervorgehoben wird, ist ja diese Ähnlichkeit, die sie hat, diese ja optische Ähnlichkeit.
Und die Stimme ganz viel, glaube ich, oder die Akzente und so.
Genau, also ja, die Akzente, aber es wurde ja wohl auch moniert, dass sie in einigen Szenen manchmal dann doch ihr kubanischer Akzent so ein bisschen leicht zu hören ist. Und ich fand tatsächlich auch teilweise die optische Ähnlichkeit verblüffend. Und da sieht man aber tatsächlich auch, inwiefern was dann der richtige Kamerawinkel und der richtige Blickwinkel und sowas alles dazu beigetragen haben, dieses öffentliche Bild oder dieses Image zu kreieren. Und genau das führt Ana de Armas vor, wenn du das, was du jetzt so gerade erzählt hast, wenn es darum geht, tatsächlich Schauspielerei sichtbar zu machen, stelle ich mir jetzt vor, wenn man das Ganze so total experimentell angegangen wäre und wir hätten halt Ana de Armas, die sich so nach und nach in sie verwandelt und vielleicht auch mit weniger blonden Haaren, sondern tatsächlich, dass man ganz klar sieht, hier ist eine Schauspielerin, die versucht, zu Marilyn Monroe zu werden, ob das nicht auch irgendwie spannend gewesen wäre. Aber ich glaube,
ich dachte halt, da liegt ja auch immer eine Anmaßung drin, oder? Das frage ich mich oft bei unserem Ähnlichkeitskult, sage ich jetzt mal, der oft so in Hollywood und gerade so in der Prestige- und Oscar-Saison so auftaucht, da hat man das Gefühl, da wird so ein besonderer Wert auf eine physische Nähe gelegt, auf eine körperliche Ähnlichkeit und da wird dann oft Kritik geübt wie, ja, er sieht ja gar nicht aus wie diese Person, sie sieht ja gar nicht so aus und ich denke mir doch dann jedes Mal, das ist doch auch irgendwie ein komischer Anspruch, also wieso muss da denn einfach eine Reproduktion stattfinden, wenn doch Schauspiel oder eine Interpretation einer Figur viel spannender wäre? Also ich finde, glaube ich, hier immer auch die Momente am spannendsten, wo sie am weitesten plötzlich abweicht. Also, dass da so kleine Brüche drin sind, wie dieser Akzent oder so, dass wer weiß, ob das nicht vielleicht auch strategisch genutzt wird, um diese Brüche so ein bisschen hervorzuheben. Weil ich habe das Gefühl, wir sehen hier ja nicht immer Marilyn Monroe und auch nicht immer Norma Jean, sondern wir sehen ja auch oft diese titelgebende Ikone, das Bild, auch wie du vielleicht vorhin angedeutet hast oder beschrieben hast, so diese archetypische blonde Frau irgendwie. Also ich habe das da schon auch durchschimmern sehen.
Aber dann nur ganz, ganz zart.
Okay.
Aber ich gebe dir da völlig recht. Also es wird zu sehr auf Ähnlichkeit abgestellt, während ja Schauspielerei einfach auch viel mehr ist. Und ich finde auch, dass man hätte das in diesem Film anders machen können. Man hätte weniger auf optische Ähnlichkeit setzen können, sondern auch mehr noch zeigen können. Auch dazu hätte Andrew Dominik aber auch zumindest Norma Jean zugestehen müssen, dass sie auch an dieser Schaffung der Persönlichkeit mitgewirkt hat. Aber dieser Teil wird ja auch ausgelassen. Nun kann ein Film nicht alles erzählen. Das ist ja völlig klar, vor allem nicht so ein großes, bekanntes Leben. Aber wir haben ja fast 3 Stunden Zeit zur Verfügung und er springt ja wirklich, also wir haben kurz die Kindheit tragisch, dann haben wir ein paar Fotos von ihr als Pin-Up-Girl und dann ist sie ja schon Marilyn Monroe sozusagen. Mhm. Und wie aber dieses Image erarbeitet wurde und wie sie auch selbst daran mitgewirkt hat, das sehen wir auch nicht. Und das hätte er zeigen können. Also gerade im Film kann man sowas ja zeigen.
Das ist sicher möglich gewesen. Ich frage mich, ob das nicht so ein bisschen die Abbildung auch wieder des öffentlichen Bildes ist. Weil da hat man ja sicher oft so, man neigt ja dazu, dass dann so in einem Satz abzuhandeln, oder? Bei ihr so, ja, Marilyn Monroe hatte eine schwere Kindheit und dann hat sie sich irgendwie zur Schauspielerin hochgearbeitet. Und irgendwie, da wird dann auch oft so ihre Arbeitsmoral betont. Das ist sicher auch nichts, was in dem Film so besonders offenkundig wird. Aber ich habe jetzt auch irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass hier besonders stark Prozesse abgebildet werden, sondern es geht immer eher um Momentaufnahmen und Zustände. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe das Gefühl, Szenen oder auch einzelne Einstellungen haben oft so den Gehalt vielleicht einer einzelnen Fotografie. Und es geht dem Regisseur definitiv viel mehr um Oberflächen als um diese Form von psychologischem Prozess. Alles, was hier an Psychologie angeboten wird, scheint mir oft irgendwie so eine groteske Überzeichnung. Wir haben ja schon beide gesagt, dass wir uns damit oft auch so ein bisschen unwohl gefühlt haben, wenn sie dann schon wieder Daddy betont, oder ich persönlich fand es anstrengend, wenn sie dann schon wieder in irgendeiner Form darauf verweist, dass sie ja irgendwie halt die Frau da auf der Leinwand, das bin nicht ich und so. Der Film hat was super Repetitives, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt, und da musste ich dann oft dran denken, gerade Dietmar Darts Buch über Drastik gelesen, das heißt die salzweißen Augen, und da wurde aber eine These: Drastik arbeitet mit Wiederholung, mit gleichförmiger Ausbreitung des immerselben Gedankens, damit man irgendwann das nicht mehr als Momentaufnahme verstehen kann, sondern irgendwie als einen Zustand, als etwas, das sich nicht mehr irgendwie abstrahieren lässt, sondern das eine etwas Konkretes dadurch gewinnt. Und ich habe mich gefragt, ob diese wirkliche endlose Aneinanderreihung von Torturen vielleicht nicht genau das haben, dass man irgendwann nicht mehr sagen kann, das steht allein irgendwie für die Idee von Missbrauch in Hollywood, sondern dass irgendwie was Konkretes an ihr bekommt. Aber da bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob mir das nicht ein bisschen zu sehr geht in, also die Frage ist ja immer bei so harten Begriffen wie Leidenspornografie oder so, aber ich musste auf jeden Fall irgendwie an die Passion Christi von Mel Gibson denken. Also so dieses Gefühl, dass man irgendwann taub wird für das Leid.
Ja, also das Gefühl hatte ich auch. Also es ist im Prinzip, Ana de Armas heult, glaube ich, 80% des Films. Ja. Also wir sehen sie andauernd weinen, wir sehen sie andauernd, wie irgendwas Traumatisches passiert, oder sie hat Sex. Also das sind diese drei Komponenten, Tränen, Trauma, Sex, die dieser Film hat. Und deswegen, also dieses Wiederholende, ja, das sehe ich alles, aber ich frage mich dann tatsächlich, warum? Also warum, und das bei einer Figur oder eines Stars, bei dem wir diese Wiederholung tatsächlich schon kennen, geht es ihm darum, ist das so eine Art implizite Zuschauerkritik, oder warum setzt er auf diese Wiederholung? Was bringt mir das tatsächlich? Vielleicht ist es die falsche Frage, vielleicht
Ich finde das eigentlich eine spannende Frage, und meine persönliche Antwort wäre, glaube ich, er erzählt davon, wie wir mit diesen Bildern, die wir ja kennen, die wir vermittelt bekommen haben, dieses Gefühl von Marilyn Monroe einerseits als die Ikone, aber auch als Opfer, was sicher ein Teil dieser Mythologie ist, wie wir schon angesprochen haben, egal wie oft wir uns diese Bilder nochmal in Erinnerung rufen, wie oft wir auch mit dem öffentlichen Bild arbeiten, wir kommen damit nicht weiter. Das ist ein Film, der arm an neuen großen Erkenntnissen ist über sie, sondern der sogar davon erzählt, wie erkenntnislos es ist, wenn wir als Öffentlichkeit immer wieder diese Prozesse durchlaufen. Also wenn das jetzt ein weiterer Film darüber gewesen wäre, der vielleicht stärker irgendwie betont hätte, so guck mal, hier ist der tatsächliche Mensch, der hart gearbeitet hat, aber der trotzdem an diesem System gescheitert ist, der trotzdem an vielleicht auch der Grausamkeit der Männer gescheitert ist oder an vielleicht auch kapitalistischer Verwertungslogik oder so. Also ich hatte das Gefühl, wenn man das nochmal durchgekaut hätte, wie in anderen Büchern und Filmen davor, dann wäre man wahrscheinlich auch nicht weitergekommen in dem Blick auf Hollywood oder dem Blick auf Marilyn Monroe oder über den Blick auf Weiblichkeit und Männlichkeit, sondern der Film hat da sicher vielleicht auch was Resignatives, das mir nicht behagt. Also er erzählt eigentlich auch darin, wie sinnlos es manchmal ist, mit den öffentlichen Bildern zu arbeiten und darin weiter zu rühren, weil sie halt eben Oberflächen sind.
Ja, das macht er sicherlich, aber dann sind ja so manche Entscheidungen irgendwie noch irritierender. Also ich glaube, die mit Abstand schlimmste Sequenz dieses gesamten Films war für mich, wenn sie dann zu dem Präsidenten, der natürlich offensichtlich John F. Kennedy ist, ja, gebracht wird. Und dann haben wir erst sie wird ja quasi da reingeschleift in sein Hotelzimmer. Und dann haben wir erst eine eigentlich ja sehr, ja, Realistik ist immer ein schwieriger Begriff, aber wir sehen dann, wie er sie zum Oralsex zwingt. Und das ist eigentlich ein sehr deutliches Zeigen von sexualisierter Gewalt, und wahrscheinlich auch der Grund, warum der Film diese Altersfreigabe bekommen hat. Aber Und ich dachte noch, okay, er will uns jetzt also wirklich, also das ist ja gerade gegenüber John F. Kennedy, ist das ja schon auch mutig, das so zu machen. Also den umgibt ja auch immer noch so diesen Mythos, und sein Umgang mit Frauen wird ja auch gerne aus seinem öffentlichen Bild ausgeblendet. Aber dann endet diese Szene ja damit, dass wir also eine Rakete starten sehen und mit diesem einfach nur lächerlichen Bild der sich entzündenden Rakete, die für seine Ejakulation steht. Und da frage ich mich, warum? Also was machst du da? Das ist unfassbar voyeuristisch, fast schon. Und also was willst du mir damit sagen?
Das ist ja auch eine viel kritisierte Szene. Wir werden über die andere vielleicht gleich noch kurz sprechen. Ja. Ich fand das auch grotesk. Ich glaube, es will auch grotesk sein in der Art, wie es ja im Fernsehen erst so ein sich aufrechnendes Kanonenrohr von, glaube ich, einem Schlachtkreuzer zeigt. Und dann diese Szene aus Man vs. the Flying Saucer, wo dann auch immer wieder diese Untertasse in Gebäude kracht und so. Also wo man das Gefühl hat, hier geht es irgendwie auch ein bisschen auf dieser symbolischen Ebene darum zu sagen, also aber auf irgendwie so einer merkwürdig komödiantischen Ebene, die ich auch interessant fand, weil sie nochmal aus dieser Logik des Films so herausbricht. Weil es dann irgendwie um die Macht an sich geht, weil dann plötzlich dieses persönliche Verhältnis zu tun hat mit, sagen wir, irgendwie so einer komischen Vorstellung, mit einer filmischen Vorstellung von Weltpolitik, vom Verteidigen der Welt, von Aliens und so. Und das war so eine Querverbindung, ein Kurzschluss, den ich so befremdlich fand, dass er auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Und ich habe mir gedacht, diese Frage nach dem Voyeuristischen, dem ist sich diese Szene natürlich komplett bewusst, weil dann kommt ja der Schnitt zurück in diesen Kinosaal, der uns immer wieder gezeigt wird. Und wir sehen diese seltsame Szene von Oralsex nochmal vor einem riesigen Publikum. Und da wird natürlich schon dann gesagt in diesem Moment, guck mal, was sich diese Menschen da gerade angucken. Hier findet eine Verschiebung zum Voyeurismus hin, zu der Feststellung, was schaut ihr da eigentlich? Und ich finde auch ganz spannend, dass hier diese phallische Natur der Kamera so super stark hervorgehoben wird. Also sie bewegt sich ja quasi mit dem Penis oder mit ihrem Kopf irgendwie genau, wie wir vorher schon in dieser Sexszene mit dieser Dreiecksbeziehung, die sie hat mit Edward G. Robinson Jr. und Charlie Chaplin Jr., zwei Teile des Hollywood-Adelsgeschlecht, wo ja auch die Stöße von der Kamera betont werden, bevor das Ganze dann überschneidet zu einem der für mich eindrucksvollsten Bilder des Films, wo sie so gebeugt ist über die Niagara-Fälle dieses Films und irgendwie so diese Sexualität plötzlich so was Absurdes, Überlebensgroßes bekommt. Und das hatte diese Szene hier auch für mich. Also für mich war das der Versuch, das Groteske dieser Situation herauszustellen. Aber ich muss sagen, das ist eine sehr diffizile Szene, insofern, dass ich total verstehe, wenn man sie wirklich niederträchtig und irgendwie auch vielleicht sogar entmenschlichend findet. Also das scheint mir hier auch ein Teil dieses gefährlichen Seiltanzes zu sein, dem Andrew Dominik hier macht. Wie ging es dir denn mit diesen grotesken Elementen des Films, also auch diesen penetrativen Elementen der Kamera? Einmal haben wir ja auch eine sicher sehr absurde Szene, die Abtreibung von Marilyn Monroe, wie er wirklich so aus dem Gebärmutterhals heraus filmt. Also wie ging es dir mit diesen merkwürdigen, absurden Elementen?
Also mit dem Grotesken in der Szene mit dem Präsidenten, da ist für mich halt einfach das Problem, dass er mir zwar zeigt, was er gerade gemacht hat, aber er hat es vorher gemacht. Er hat keine anderen Mittel dafür gefunden, und er will irgendwie schon auch gleichzeitig, er will nicht nur das Groteske zeigen, sondern irgendwie möchte, es ist schon auch ein Versuch, dass wir mit ihr leiden, aber wir leiden nicht mit ihr, weil der Film nicht mit ihr leidet. Und dass das an sich besser ginge, sieht man ja auch dann in einer Szene auch danach, wenn sie auf der Toilette sitzt und kaum mehr pinkeln kann vor Schmerzen. Also da ist für mich die ganze Zeit diese Reibung zwischen diesem Grotesken und gleichzeitig auch irgendwie mitleiden wollen. Und die andere kontroverse Szene auch mit der Abtreibung, die fand ich einfach im ersten Moment einfach nur lächerlich, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, wessen Perspektive haben wir denn jetzt hier eigentlich? Es ist sicherlich nicht ihre, sie ist ja nicht in ihrem Gebärmutterhals. Also kann es ja eventuell die des Fötus sein, da wird's dann für mich halt auch einfach problematisch, denn wir befinden uns ja in einem politisch aufgeheizten Klima, was das Thema Abtreibung angeht. Und nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit einer geraumen Zeit. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ach, er arbeitet ja so lange an dem Film.
Und es ist genau, sicher nicht an diesem Moment von Roe versus Wade als Gesetz, das abgeschafft wird in den USA oder zumindest auf Staatenebene zurückgeht, abhängig. Auch wenn er das in Interview betont hat, er hat dieses Drehbuch 2008 geschrieben, richtig, so um diesen Zeitraum?
Ja, ja, aber schon da ist Abtreibung. Also Abtreibung ist also, glaube ich, seitdem die Republikaner in den USA Abtreibung als großes Thema entdeckt haben, also ungefähr in den 80ern war das, glaube ich, ist es ein politisch unglaublich kontroverses Thema. Und wenn ich mich entscheide, diese Abtreibung zu zeigen oder von ihr zu erzählen, dann ist es meine Pflicht als Filmemacher, mir genau darüber Gedanken zu machen, wie zeige ich sie, was möchte ich damit erzählen und dann aber auch darüber hinaus, welche politischen Implikationen hat das. Deswegen wundert mich auch ein bisschen dieser Hass von so einer rechten Seite wie Breitband, weil genau genommen könnte man jetzt auch sagen, ja, seht ihr hier nicht, das ist die Perspektive des Fötus und natürlich hat das schon eine Seele und natürlich kann das auch sehen und bla bla bla. Also da kann ich ja mir vorstellen, was Abtreibungsgegner aus dieser Szene machen könnten und dann noch viel, also mindestens, ich will es gar nicht vergleichen. Und auch schlimm, etwas später, wenn sie dann wieder schwanger ist in ihrer Ehe mit Arthur Miller und dann der abgetriebene Fötus mit ihr spricht, mit der Stimme, die das Kind Norma Jean Baker hatte.
Lily Fisher.
Das ist für mich so, also für mich, ich denke, ist es ein Statement gegen Abtreibung? Oder ist es einfach nur unbedachtes Filmemachen?
Also Andrew Dominik hat in Interviews gesagt, es wäre kein politisches Statement. Und ich habe mich dann gefragt, so natürlich hat diese Abbildung des Fötus als sprechendes Wesen, zum Beispiel in Cartoons, bei der amerikanischen Rechten, aber natürlich bei Abtreibungsgegnern insgesamt, eine lange Tradition, weil es irgendeine Form von Vermenschlichung ist. Mein Impuls in diesem Moment war, erstmal ist es hier auf komische Weise, wir gehen, obwohl dieser Film doch Marilyn Monroe oft fernbleibt, immer wieder in diese Innenperspektive. Und das ist sicher die Wahrnehmung einer politisch, sagen wir, eine Frau ihrer Zeit, die sicher natürlich sehr progressive Tendenzen hat, also zum Beispiel ihre Beziehung zu Arthur Miller, der zu diesem Zeitpunkt sehr in der Kritik stand, der auch vor dem Komitee für antiamerikanische Umtriebe halt in diesem Moment befragt worden und vorgeladen worden ist. Aber sie war sicher auch eine Frau ihrer Zeit und es ist sicher eine Möglichkeit, dass man in diesem politischen Klima so dachte. Also dass eine Möglichkeit ist, die Welt wahrzunehmen. Und ich glaube, dass auch das ein Bild ist, vielleicht einfach, das von Marilyn Monroe so in der gesamtpolitischen, in der gesamtgesellschaftlichen Luft liegt. Sie als jemand, der halt vielleicht, und das, also ich habe Texte gelesen, in denen stand, sie wurde dazu gezwungen. Es gibt ja auch genug Texte, die sagen, sie hat eigentlich überhaupt keine Abtreibung vorgenommen, sondern hatte schlicht und ergreifend Fehlgeburten. Und ich hatte das Gefühl, es war der Versuch, auch irgendeine Form von Innenperspektive in diesem Moment mitzugeben. Aber es ist sicher auch der Versuch, als eine Nuance dieses Films, sicher der Horrorfilm, oder? Ich habe das Gefühl, dieser Film kippt immer wieder in den Horrorfilm und gerade in dieser Szene, wenn dann so eine klassische Figur dieses Genres, so der verrückte Wissenschaftler, der bösartige Arzt über ihr steht und dann flüchtet sie durch Räume, die sich so Silent Hill-artig verändern, in die Hölle ihrer Kindheit zurück, die ja wirklich so als flammendes Meer, als flammender Moloch geschildert wird. Also auch da hatte ich letztlich das Gefühl, das ist so weit drüber und so weit von der Wirklichkeit weg. Ich wüsste nicht, wie das politisch verwertbar wäre. Also jetzt uns realistisch diese Frage gestellt, meinst du denn, das ist ein Bild, das jemanden überzeugt oder das jemand wirklich nutzbar machen kann, dieser etwas abgedrehte Kunstfilm? Also kann man das dem Film wirklich vorwerfen oder was meinst du, wie würdest du das beurteilen?
Also ich weiß nicht, ob man das dem ganzen Film vorwerfen kann. Da steckt ja mehr drin als diese eine Sequenz. Aber tatsächlich ist ja auch dieses Bild vom Fötus, das er benutzt. Erstens gab es das zu der Zeit, als Marilyn Monroe die Abtreibung hat vornehmen lassen, noch gar nicht. Da wusste man noch nicht, wie das aussieht.
Also wissenschaftlich ist noch nicht so weit war.
Genau, das ist technisch später. Aber seitdem dieses Bild erstmals, ich glaube, es gibt gab dann irgendwann auf dem Time Magazine mal als auf dem Cover ein Bild von einem Fötus. Und seitdem dieses Bild existiert, wird das immer und immer wieder von Abtreibungsgegnern verwendet, um halt klar zu machen, hier, das ist, das ist ein menschliches Wesen und sowas alles. Und ich finde nicht, man darf das unbedacht verwenden. Gerade in einem Film, der, also wenn wir uns jetzt darauf einigen, was du auch vorher gesagt hast, der arbeitet ganz viel mit Ikonografien und alles ist ein Bild und alles ist eine Fotografie und er führt dieses Wiederholende vor und sowas alles, dann muss ich mir über die Bedeutung, die ein Bild über die tatsächliche Abbildung hinaus hat, wenn ich das ja auch bei der Frau verhandle, muss ich das auch in dieser Szene verhandeln. Und genauso muss ich mir auch darüber Gedanken machen, wenn ich diese Abtreibung zeige, sicherlich, also gerade weil sie ja mit diesen Mitteln des Horrorfilms arbeitet, kann man ja auch sagen, es ist eine weitere traumatische Erfahrung, die sie gemacht hat. Sie sagt ja sehr deutlich, in dem Moment, in dem die Abtreibung durchgeführt wird, sie will das nicht und darüber setzen sich alle hinweg bei der zweiten Abtreibung, wobei da bleibt es ja ein bisschen offen, ob es noch eine Abtreibung gab, ob es vielleicht auch eine Fehlgeburt war, dann nach dem, nennen wir es Sex mit dem Präsidenten, ist es ja noch deutlicher, dass da diese FBI oder CIA Typen dahinter stehen und sowas alles. Und ich finde, da muss man aus dem Raum der Kunst oder da, für mich ist keine Kunst unpolitisch und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, hier, das ist ein propagandistischer Film gegen Abtreibung, auf gar keinen Fall, aber es ist für mich im besten Fall Ignoranz, die in diesen Sequenzen sich ausdrückt.
Ich finde das interessant, weil das ja auch so ein bisschen in die Richtung einer der Kernfragen dieser großen Diskussion hinweist. Wir haben schon gesprochen über diese Diskrepanz zwischen der Frage, was ist das überhaupt hier für eine Art von Film? Kann man das Biopic nennen? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, alle in diesem Umfeld verneinen das und weisen auf den fiktionalen Gehalt des Ganzen hin. Also auch zum Beispiel Joyce Carol Oates, die sich jetzt in den letzten Tagen genötigt gesehen hat, den Film zu verteidigen. Sie hat gesagt, das ist sicher nichts für jeden, aber es ist nun mal Fiktion und das zu messen an den Standards einer reinen Biografie ist schwierig. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, und das weiß der Film auch, davon erzählt der Film sicher auch, Filmbiografien sind sicher oder Filme über reale Menschen sind sicher oft ganz prägend für die Wahrnehmung von Persönlichkeiten, der Vergangenheit, des öffentlichen Lebens, der Geschichte. Und jeder Film über eine Person, egal wie künstlerisch sie ist, wird auf irgendeine Weise auch dieses Bild mitbestimmen. Was glaubst du, wenn wir jetzt auf diese ganze Diskussion, die wir bis jetzt hatten, zurückblicken, wie sehr wird dieser Film das Bild von Marilyn Monroe denn mitprägen? Wie sehr hat er das geprägt? Wie sehr wird er durch die Ablehnung, die er jetzt erfährt, in so zur Fußnote geraten? Oder um es auf diese Frage von vorhin runterzubrechen, ist dieser Film ein Biopic oder wirkt er wie ein Biopic auf die Öffentlichkeit?
Ich würde sagen, er wirkt wie ein Biopic, aber auch, weil er alles daran tut, alles daran setzt, so zu wirken. Denn also ich bin an den Film tatsächlich herangegangen und zu sagen, mich immer daran zu erinnern, das ist eine Literaturverfilmung. Und ich habe tatsächlich zufällig ein paar Tage vorher von Andrew Dominik die Verfilmung von der George W. Higgins Novel Killing Them Softly gesehen, die ja auch eine Literaturverfilmung war und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, Andrew Dominik sollte vielleicht einfach die Finger von Literaturverfilmungen lassen.
Jesse James war ja auch eine Literaturverfilmung und ich glaube, sein erster Film, Chopper, sogar auch. Also ich glaube, er hat bis jetzt nichts anderes gedreht.
Ja, okay. In dem Fall aber, wenn ich also mich entscheide, ich verfilme ein Buch, das ja ganz klar schon auch voranstellt, dies ist keine Biografie, sondern das ist eine fiktionale Aufarbeitung, die aber natürlich auch biografisches und historisches Material mixt mit Fiktion, dann aber wiederum mit ganz klaren Fiktionalisierungsstrategien arbeitet, dann muss ich schauen, wenn ich dieses Buch umsetzen will, das verfilmen will oder in meinem Film ein ähnliches Verfahren wähle, mit welchen Fiktionalisierungsstrategien kann ich denn arbeiten? Und wenn ich darauf setze, dass meine Schauspielerin dem historischen Vorbild möglichst ähnlich sieht und wenn ich immer wieder diese ikonografischen Fotografien nachinszeniere und da auch wenig Brüche einarbeite, dann mache ich das nicht. Sondern dann versuche ich so ein bisschen dann versuche ich ganz stark mit dieser Grenze zu spielen und ich glaube auch, das geht im Film noch schwieriger als in der Literatur, weil Film einfach ein noch identifikatorischeres Medium ist.
Die Unmittelbarkeit von Bildern, würdest du sagen.
Genau, ja. Und ich glaube, er hätte das machen können, alleine schon in dem, weiß ich nicht, Ana de Armas vielleicht gelegentlich mal einen Haaransatz hat. Oder, also so klar, also ich glaube, er hätte diese Brüche einarbeiten können. Vielleicht ist es ein Versuch gewesen, dass durch den Formatwechsel oder diesen Wechsel zwischen Schwarz-Weiß und Farbe, vielleicht war das auch mal als Bruch intendiert, das weiß ich nicht. Es ist ja auch müßig, darüber zu spekulieren. Ich kann ja nur von dem fertigen Film ausgehen. Aber ich glaube, ihm ist dieses Spiel nicht gelungen. Im Gegensatz zu dem Roman, da ist es meiner Meinung nach gelungen. Aber das liegt auch daran, dass dann, ja, weiß ich nicht, ihre Ehemänner haben ja in dem Roman keine Namen, sondern das ist dann der Baseballspieler und der Theaterautor.
Also so wurde es mir in den Untertiteln auch angezeigt. Da stand dann einfach The Playwright zum Beispiel als Sprechender.
Ja, und aber ich habe in dem Buch habe ich dann halt nur diesen Namen.
Ah,
in dem Film habe ich aber zusätzlich, genau, die deutliche Ähnlichkeit mit Arthur Miller. Das ist nicht einfach nur ein Stock-Image von einem Theaterautor, wobei Arthur Miller das natürlich maßgeblich mitgeprägt hat. Aber
das stimmt,
ich sehe nicht einfach nur einen dunkelhaarigen Intellektuellen mit Hornbrille. Ich soll ja Arthur Miller sehen. Ich soll vorher Judy Maggio sehen. Ich soll John F. Kennedy sehen. Also all diese kleinen Verfremdungselemente, die der Roman dann doch hat, obwohl ich natürlich weiß, von wem die Rede ist. All das ist nicht da. Und Das ist so ein Punkt, da glaube ich, da hat Andrew Dominik, ihm ist nichts eingefallen oder er hat es nicht gut gemacht.
Also ich würde ja auch nochmal zusammenfassend für mich sagen, ich sehe diese Brüche schon, also dieses Arbeiten mit Unschärfe, mit Räumen, die sich verwandelt, mit Gesichtern, die plötzlich sich grotesk verzerren, indem Münder und Augen ganz groß gemacht werden, die Zeitlupen, die Zeitsprünge und auch die Tatsache, dass also natürlich ist da irgendeine Form von Nähe, aber diese Menschen sehen ja jetzt auch nicht exakt so aus, sondern da ist auch immer für mich zum Beispiel der Star Adrian Brody. Und ich habe das Gefühl, dieser Film geht ehrlicher und direkter schon auch um mit der Tatsache, dass er hier vermengt und dass er Wirklichkeit nicht ganz abbilden kann, sondern fragt sich die ganze Zeit, ob das überhaupt möglich ist und kommt eher zu dem Schluss, dass das eigentlich scheitern muss. Und ich denke so zurück an die Biopics der letzten Jahre. Also ich meine, präsent hat man natürlich jetzt gerade vielleicht sowas wie Elvis oder House of Gucci oder The Woman King oder King Richard. Aber ich habe das Gefühl, die meisten Filme dieser Art sind auf ähnliche Weise verzerrend, weil sie bestimmte Hollywood-Regeln aufstellen, weil sie bestimmten Genre-Konventionen nachjagen. Und dieser Film, der mehr sprengt und öffnet und verteilt, der schien mir damit zumindest eine gewisse Ähnlichkeit zu haben. Und deshalb ging es mir da, glaube ich, ein bisschen besser mit als dir. Also nicht, dass ich das irgendwie, dass das ein Film ist, aus dem ich erquickt und glücklich rauskam. Natürlich nicht. Ich habe auch hier dieses Leiden irgendwie als sehr unangenehm und auch manchmal als vielleicht so grotesk überzeichnet, dass es einem nicht mehr nahe geht, erlebt. Aber ich hatte schon das Gefühl, da waren viele Gedanken gerade auf solche Brüche und Zerteilungen, die zum Teil die Leistung von Joyce Carol Oates sind, die zum Teil die Leistung von Andrew Dominik sind und die zum Teil die einfach die Leistung sind dieser tastenden Performance von Ana de Armas, die ja eigentlich auch in den zornigsten Kritiken noch gelobt worden ist, die es ja schon irgendwie schafft, finde ich, auf interessante Weise immer so diese verschiedenen Ebenen ihrer Erfahrungswelt auszuschildern, aber irgendwie nie auftritt, als wäre das jetzt tatsächlich 1:1 einfach Marilyn Monroe in Gänze, also die nie diese Illusion des Holistischen aufdrängt. Aber ich glaube, zu einem ganz einfachen Schluss wird man nicht kommen. Aber ich habe jetzt zu guter Letzt natürlich noch ein bisschen Raum für dich für ein, so sagen wir, Abschlussplädoyer, das verbunden ist natürlich mit der typischen Christian Eichler gladiatorischen Gedächtnisfrage. Daumen hoch, Daumen runter. Muss man Blond gesehen haben, Sonja?
Also wenn ich jetzt unser Gespräch rekapituliere und du quasi sagst, es ist ein Film, der eigentlich zeigen will, dass man damit scheitern muss, einen Film über Marilyn Monroe zu machen, und dieser Film führt mir das Scheitern vor, dann ist das sicherlich, glaube ich, die interessanteste Interpretation, die ich bisher zu dem Film gehört habe. Und ich finde sie auch auf eine gewisse Art und Weise faszinierend. Aber sie kann mein Unbehagen nicht ganz aus dem Weg räumen. Und deswegen würde ich auch auf gar keinen Fall sagen, man muss ihn gesehen haben. Wenn man aber, oder sagen wir mal so, eher sagen wir mal eher, falls man aber, so wie ich, ein gewisses Interesse an Inszenierungsstrategien hat, auch an diesem Spiel zwischen verschiedenen Wahrnehmungsebenen, zwischen was ist Selbstwahrnehmung, was ist Fremdwahrnehmung, wie kann man solche Dinge verfilmen, dann ist es schon zwar in meinen Augen gescheiterter, aber es ist schon auch ein spannendes, ein vielschichtiges Unterfangen. Und deswegen würde ich, glaube ich, also weder Daumen hoch noch Daumen runter, sondern Daumen in der Mitte. Mhm.
Tod noch Leben.
Genau, Limbus. Also es ist so, ich kann jeden verstehen, der sagt, er gibt sich diesen Film nicht. Man muss auch schon eine gewisse Leidensfähigkeit sozusagen mitbringen. Aber ich finde auch nicht, dass man jetzt einfach sagen kann, er wird der historischen Marilyn Monroe oder er wird irgendwie jemandem nicht gerecht. Das ist keine produktive Herangehensweise an diesen Film.
Ja, ich glaube, da geht es dann natürlich um die Frage von Kunstautonomie und ich glaube, die macht diesen Film schon sehr spannend. Also ich fand ja wirklich eindrucksvoll zu sehen, wie linke und rechte Positionen hier so ein bisschen zusammenfinden und beide halt, wie schon gerade geschildert, so an diesem Film ein ähnliches Unbehagen haben aus verschiedenen Richtungen. Und ich will jetzt auf keinen Fall sagen, deshalb ist richtig die Position dazwischen, aber ich finde es zumindest ein visuell stellenweise sehr einnehmenden Film, einen Film von vielen Ideen und Techniken und einen, bei dem ich letztlich sage, ich bin schon irgendwie froh, das gesehen zu haben und dass solche experimentellen Formen vergleichsweise auch so einen großen Rahmen wie Netflix finden. Also ich glaube, dass so vehementer Widerspruch entsteht, ist auch dadurch zustande gekommen, dass dieser Film so breit verfügbar ist. Und ich finde, das ist schon mal auch ein ungewöhnliches Phänomen, eine ungewöhnliche Situation im Kino der Gegenwart, dass so viele Leute so viel Reibungsfläche und Diskussionsgrundlage sehen. Also von, ich habe auf TikTok Leute gesehen, die Andrew Dominik umboxen wollten, bis hin zu Leuten, die dann eloquente Texte für oder wieder diesen Film schreiben. Und das ist für mich letztlich reizvoll. Also ich würde sagen, man sollte diesen Film gesehen haben mit der Verpflichtung, mit dem Zwang, den Christian in dieser Frage immer appliziert, durch mich ein bisschen schwer. Sonja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, muss ich nochmal sagen, denn das ist ja auch wirklich irgendwie ein Film, der, mit dem man so ein bisschen ringen kann und der irgendwie auch wehtut. Gibt es noch etwas, das du den Leuten da draußen vielleicht anstelle dieses Films oder als Ergänzung an die Hand geben möchtest? Gibt es irgendwie eine Empfehlung von dir, Kino, Literatur, oder gibt es irgendwas, das du empfehlen möchtest von deiner eigenen Arbeit? Einen Text, einen Radiobeitrag, einen Blog-Eintrag, deinen eigenen Podcast? Was gibt's von dir zu hören und zu lesen?
Also abgesehen davon, dass natürlich mein eigener Podcast unfassbar empfehlenswert ist. Mhm. Nein, ich würde tatsächlich auch durchaus noch mal empfehlen, sich das Buch von Joyce Carol Oates anzugucken, weil das ist auch, es ist wesentlich interessanter, es ist wesentlich vielschichtiger und man erfährt auch eine ganze Menge über das klassische Hollywood, was ja in diesem Film von Andrew Dominik wirklich so völlig unter den Tisch fällt. Und wer da ja ein ähnliches Interesse hat oder sich so ein bisschen dafür interessiert, was es an Klatsch, Tratsch und Studio-Marketing in dieser Zeit gab, der findet in diesem Buch auch ganz viel. Und deswegen, glaube ich, wäre das mein Abhilfe heute.
Wunderbar. Ich hätte noch die Empfehlung von Joyce Carol Oates, ein Buch von ihr, das mich immer fasziniert hat, ein Buch, das sie geschrieben hat, so essayistisch, eine Sammlung von Essays über das Boxen, das heißt einfach On Boxing. Und das ist ein Buch, das ich immer wieder irgendwie aufschlage, wenn ich mich auseinandersetze mit Action-Kino, mit der Frage nach der Wirkung von Körpern. Also sie ist schon eine sehr bemerkenswerte Autorin. Gut, dann bleibt...
Definitiv.
Ja, dann bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also wenn du möchtest, kannst du auch noch Tschüss sagen.
Das wäre jetzt meine Frage, soll ich auch noch Tschüss sagen?
wenn du möchtest. Das kann Christian dann entscheiden, ob er es drin lässt oder nicht.
Okay, dann sage ich auch noch Tschüss.